HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Heute am Tisch mit dem Typografen Erik Spiekermann. Gastgeber ist Eckhard Röhlke. Er ist Künstler und Handwerker. Er lebt in San Francisco und Berlin. Seit den 80er Jahren ist er weltweit einer der einflussreichsten Schriftenentwerfer. Für die Deutsche Bahn, für Bosch, für Nokia, fürs Heute-Journal hat er Schriften entworfen. Er wurde mit dem Designpreis der Bundesrepublik für sein Lebenswerk ausgezeichnet. Als Typopapst wird er immer mal wieder bezeichnet. Und dieser Papst sitzt mir hier gegenüber. Herr Spiekermann, guten Tag.
Guten Tag.
Lassen Sie uns ganz von vorne beginnen. Sie wurden 1947 in Stadthagen geboren. Wie hat denn der kleine Erik in der Schule in der ersten Klasse das Schreiben gelernt? Was waren die ersten Buchstaben?
Der Krummstock mit dem Beutel dran, das war das A. So wurde das beschrieben. Ich habe noch mit dem Griffel auf einer Schiefertafel gelernt. Ich glaube, ich war der letzte Jahrgang. Ich habe ja auch noch Sütterlin gelernt. Meine 3 Jahre jüngere Schwester dann schon nicht mehr. Ich bin zur Schule eingeschult worden, 53. Im April, da war ich gerade 5, wurde dann im Mai 6. Und offensichtlich hatten wir noch keine neuen Lehrpläne in Niedersachsen damals. Und ein paar Jahre später wurde dann umgestellt. Und ich habe aber wirklich noch Sütterlin gelernt. Und dann als lateinische Ausgangsschrift.
Hat Ihnen das Spaß gemacht, das Schreiben als Kind? Ja. Oder hatten Sie eine Klaue dann im Laufe der Zeit? Das, was man so als Klaue nennt, also eine schnelle Gebrauchsschrift.
Nee, ich glaube, ich bin sogar für meine Schrift immer gelobt worden, weil ich habe immer sehr ordentlich geschrieben. Ich habe sehr viel geschrieben und sehr gerne geschrieben und auch entsprechend gerne gelesen. Und Schreiben war mir wichtig. Und spätestens, als ich gelernt habe, dass Schreiben ja kommuniziert, also dass man für andere Leute schreibt, nicht für sich selber, eben für den Lehrer, für die Kollegen, für Dienstleister, später als Grafiker musste man Drucker und Setzer instruieren, dann ist meine Schrift schon ganz ordentlich geworden. Also ich schreibe recht lesbar.
Also zunächst auf so einer Schiefertafel mit Kreide dann oder mit so einem Griffel?
Nee, mit so einem Griffel, mit diesem fürchterlichen Geräusch. Aber auf der Schiefertafel waren auch so vorgedruckte Linien, man musste sich ja daran halten, also 5 Linien, Unterlänge, Oberlänge und so weiter und ganz sorgfältig. Man konnte auch nur ganz langsam kratzen, also schnell schreiben ging nicht, es war eine fürchterliche Arbeit. Eigentlich graviert man ja mit diesem Griffel in diese Tafel rein. Dann gab es auch echt noch das Schwämmchen, das nasse Schwämmchen, was hinten aus dem Ranzen rausguckte, also wie so ein Cartoon von einem Schüler, so um die vorige Jahrhundertwende mit Ranzen und Schwämmchen.
Also das Erweckungserlebnis hat es wahrscheinlich nicht gegeben, aber irgendwann haben Sie natürlich während Ihres Studiums, und jetzt machen wir mal einen Sprung nach vorne, haben Sie dann schon mit dem Entwerfen von Schriften, glaube ich, Geld verdient?
Ja, ein bisschen später. Es gibt schon ein Erweckungserlebnis, denke ich jedenfalls. Ich weiß 2 Sachen, also bei uns zu Hause nebenan, da war ich dann vielleicht 7, 8 sowas, war wirklich eine Druckerei. Und der hat den Stratega Anzeiger gedruckt, was damals so üblich war, so ein kleines Blättchen. Und der war mit meinen Eltern befreundet, die gleiche Generation offensichtlich. Und ich war immer da, weil er nebenan war, und da gab es nämlich immer diese Papierabfälle. Und das waren meistens so grüne, rosane, diese Karteikartons wahrscheinlich. Und das waren schmale, lange Streifen, die wurden weggeschmissen. Und das war natürlich für ein Kind, ich habe gerne gezeichnet und gerne geschrieben, toll, weil da hatte man sehr viel Platz. Papier war ja nicht so wie heute, das gab es ja nicht. Man hatte ja kein Papier zu Hause. Papier musste man kaufen. Wer hat schon Papier gekauft als normaler Mensch? Also war das für mich sehr wertvoll. Und dann kam dazu, dass mein Vater Lastwagen fuhr. Also konnte ich auf diesen langen Papierstreifen immer schön lange Lastwagen mit 6, 7 Anhängern zeichnen. Hat mir sehr, sehr, sehr gut gefallen. Und ich weiß an ein Erlebnis, das dann aber später war, als ich, glaube ich, 14, 15 war in Bonn, wo ich auch wiederum neben einer Druckerei wohnte, neben der Bonner Universitätsdruckerei. Also irgendjemand hat das auch eingefädelt, offensichtlich irgendeine höhere Macht. Da war ich wegen der Schülerzeitung, da die noch im Buchdruck gedruckt wurde, also richtig gesetzt mit Blei, und stand an dieser, inzwischen weiß ich, dass eine Andruckpresse war, das wusste ich damals nicht, an diesem großen Bett, in dem Schrift, also Bleibuchstaben, Messingzeugs, Holzzeugs, also ganz viel Metall lag, und es sah ziemlich dreckig aus. Da hat dieser Drucker in seinem blauen Kittel dann so eine Walze genommen, auch mit schmieriger Farbe, es ist ja alles Dreck eigentlich. Hat immer schwarze Finger, das eingewalzt, das schmatzte so, und hat dann ein weißes Blatt draufgelegt, ein ganz weißes jüngferliches Blatt, hat das auch mit so kleinen Papierschnipseln angefasst, damit es nicht dreckig wurde, und dann eine Walze über das Ding gezogen, das weiße Papier hochgenommen, da war auf der anderen Seite waren schwarze Buchstaben und sonst nichts, kein Dreck, gar nichts.
Total sauber.
Und da ich gedacht, das kann ja gar nicht sein, das war doch alles vorher so eine Riesenmenge von Metallkram. Wie kann das sein? Das war wirklich die Magie dass plötzlich schwarz auf weiß, konnte ich es mit nach Hause tragen. Ich weiß, das hat mich nachhaltig beeindruckt und wollte dann rauskriegen, wie geht das, was ist das? Dann hat bei meinem Vater zum 15. oder sowas Geburtstag so ein Buch geschenkt von Felix Genzmar, Die schwarze Kunst. Und dann habe ich das gelernt, dann habe ich kurz darauf eine kleine Desktop, würde man heute sagen, eine Schreibtischdruckmaschine erworben. Irgendwo, mein Vater hat gesagt, resozialisiert, die hat er, glaube ich, aus irgendeinem Keller mitgenommen, ohne zu fragen. und habe dann angefangen zu Hause mit so ein paar Buchstaben, die ich hatte, die ich mir aus der Druckerei mitgenommen habe, selber zu drucken. Nur Blödsinn eigentlich, aber das war's, da war ich keine 15.
Sie haben dann Kunstgeschichte studiert und parallel aber auch schon gearbeitet, Geld verdient. Was war das für eine Entscheidung? Wie ist es dazu gekommen?
Na, ich hab ja beides gemacht. Ich habe während der Schulzeit schon eine Lehre gemacht, natürlich wie immer nicht beendet. Ich habe ja nie was beendet, auch das Studium nicht, und habe eine Setzereilehre gemacht. Also bin nachmittags nach der Schule in die Lehre gegangen, weil die Schule hat mich ein bisschen gelangweilt, das war nicht so schwierig. Und dann in der Spätschicht Setzer gelernt, ein paar Jahre lang bis kurz vorm Abitur. Und habe dann Kunstgeschichte studiert an der FU, weil ich dachte, mich hat interessiert, warum Sachen aussehen, wie sie aussehen. Also warum haben die Jungs vor 500 Jahren so gemalt, warum die vor 200 Jahren so, warum waren die Bilder plötzlich anders, warum hat dann einer plötzlich keine Gegenstände mehr gemalt, warum waren bei Picasso die Augen auf der Backe. Also so Geschichten, das hat man ja als 16, 17, 18 Jahre nicht gewusst. Und ich dachte, das würde mir die Kunstgeschichte beibringen, hat es nicht. Also ich rede jetzt von 67, als ich angefangen habe zu studieren, da war das noch eine sehr altmodische Kunstgeschichte. Es wurde also ein Semester nur über eine Farbe bei Rubens geredet und da habe ich nach spätestens 2 Jahren gemerkt, dass das nicht die Antworten gibt, die ich mir erhofft hatte, und war dann kurzzeitig bei den Architekturhistorikern, da war es ähnlich, lag wohl an der Zeit, und habe aber währenddessen, wie Sie sagen, auch dann schon, mein Sohn ist 68 geboren, habe also dann angefangen müssen zu arbeiten und habe meine erworbenen handwerklichen Kenntnisse umgesetzt, indem ich eine kleine Druckerei hatte und grafische Entwürfe gemacht hatte für Kunden.
Die Musik hat in Ihrer Jugend oder in Ihren jungen Jahren auch eine ungeheure Rolle, glaube ich, gespielt.
Naja, ich habe Gitarre gespielt, immer schon so als Jugendbewegter. Wir sind in ganz Europa rumgerast und das musste eigentlich immer in der Gruppe, wo ich war, bei der Autonomen Jungenschaft, damals in Bonn schon, musste man ein Instrument spielen, um überhaupt aufgenommen zu werden. Und dann habe ich halt, weiß ich, mit 12 oder sowas Gitarre gelernt oder schon früher, ich weiß gar nicht mehr, relativ früh. Meine Eltern haben mir irgendwann eine Gitarre geschenkt, weil ich unbedingt Gitarre spielen wollte. Das war aber auch so, alle spielten Gitarre irgendwie, also alle Jungs. Und habe dann alles, was Saiten hatte, spielen gelernt und musste dann, als ich in Berlin aufs musische Gymnasium ging, musste man ein Instrument spielen und Gitarre galt da nicht, weil das war ja kein philharmonisches, also habe ich dann auf Cello umgesattelt und Cello und Bass sind die gleiche Stimmung, nur Bass ist ein bisschen unpraktischer, obwohl ja irgendjemand mal gesagt hat, glaube ich, Dizzy Gillespie, das Schöne am Kontrabass ist, dass man kein Saxophon mitschleppen muss, weil es ist schon ein sehr unhandliches Gerät, muss man auch mal sagen. Und habe dann angefangen, Bass zu spielen, natürlich gleich auf Gitarrenbass umgestiegen. Habe aber frühzeitig gemerkt, dass ich doch nicht der große Bassspieler bin. Ich bin zu intellektuell fürs richtige Musikmachen. Also ich zähle immer mit und passe auf und lass mich nicht gehen. Ich habe zwar immer weiter Gitarre gespielt, auch bei einigen Bands mal mitgespielt, aber so richtig war ich zu akademisch dafür. Und das hat eine Generation übersprungen. Mein Sohn ist ein sehr intuitiver Musiker, der kennt zwar auch ein bisschen Theorie, aber ist nicht so theoriebelastet wie ich. Ich habe zu viel gelernt.
Gleich werden wir weitersprechen über Zählen, natürlich auch über Buchstaben, Buchstaben entwerfen, vielleicht auch über Strichstärken, Ober- und Unterlängen, was es da alles so gibt im Zusammenhang mit dem Entwerfen von Schrift. Aber jetzt erstmal Musik. Sie haben mehrere Musikstücke mitgebracht und über das erste Musikstück sollten Sie ein bisschen was sagen. Das kommt, glaube ich, aus der Balkanregion. Kroaten, Serben,
ja, die streiten sich. Also ich habe, als ich als Jugendbewegter mit, weiß nicht, 10 oder 11 oder sowas, das erste Mal, wir sind immer von Deutschland nach Griechenland getrennt, das hat dann noch schon eine Woche gedauert. Durch den Balkan, der damals ja auch noch kommunistisch war, es war nicht einfach, aber wir haben unterwegs immer uns irgendwie am Brunnen in den Ort gesetzt und Wasser geholt oder was zu essen besorgt und dann kamen immer gleich die Eingeborenen, haben wir nicht gesagt, aber die Leute, die da wohnten, meistens die Kinder kamen an, wir waren 10, 12, 13 Jahre alt, haben unsere Instrumente dabei gehabt und dann mussten wir immer was vorspielen, logischerweise, das macht man so. Und dann haben die was vorgespielt und dann vergingen keine 2 Stunden, dann waren wir irgendwo eingeladen und wir wurden bewirtet, wurden untergebracht und ich habe Jahre gebraucht, um zu merken, dass man daraus eine Methode machen kann. Ich weiß nicht, irgendwann war ich mal in Norwegen in miserablem Wetter und es ging mir ganz schlecht und ich war alleine unterwegs und habe gesagt, jetzt muss ich irgendwie eine Unterkunft finden und habe dann wirklich auf einem Platz angefangen, Musik zu machen. Und schon wurde ich umringt von Leuten und wurde eingeladen. Also das war dann auch eine Methode. Aber wir haben nur gelernt, dass man mit Musik unglaublich schnell weiterkommt. Denn ich rede jetzt von späten 50er, frühen 60er Jahren, wo, wenn man auf den Balkan kam oder nach Norwegen, die Deutschen immer noch gerade erst weg waren. Also das Erste, was die Leute uns abends zeigten, war ein Album von ihren Vätern, Brüdern, Cousins, die von den Nazis umgebracht wurden. Also das war zum Beispiel auf dem Balkan. Aber irgendwie war die Musik so gemeinsam und ich habe sehr viele Lieder gelernt, kann einige heute noch auswendig. Und neulich war ich mal wieder in Kroatien und dieses eine besondere Lied, was fürchterlich kitschig ist, ein alter Mann bittet sein junges Mädchen, ihm Kaffee zu bringen und dann gibt es so eine Geschichte über ihren anderen Liebhaber, Pipapo. Und das heißt Kafu mi draga, also bring mir Kaffee. Und als ich neulich in Kroatien war, gab es da so eine kleine Kapelle abends. beim Abendessen, wir waren mit ein paar Deutschen da und ich habe mir dieses Lied gewünscht und die waren völlig von den Socken, dass ich das kann. Ich habe es auch noch mitgesungen, ein paar Strophen. Und da war ich natürlich der größte Held. Und mir fiel ein wieder, welche wunderbare Wirkung Musik hat und welche wunderbare Rolle sie spielt. Wenn man keine Sprache kann, miteinander singen und Gitarre spielen und sowas, kann man immer miteinander.
Καφούμι δε ράγα εις πέτσι Μπάσκο γαί εδε ράγα δούσο ζά
Kafumi Draga, ein Volkslied aus dem ehemaligen Jugoslawien. H2 Kultur Doppelkopf heute am Tisch mit dem Typografen Erik Spiekermann. Gastgeber ist Eckart Röhlke. Herr Spiekermann, Sie haben mal von der Bundespost, damaligen Bundespost, den Auftrag bekommen, eine Schrift zu entwerfen. Welchen Auftrag hatten Sie denn da bekommen? Dann wird, glaube ich, das, worüber wir sprechen, ganz konkret. Sie haben eine Aufgabe, die werden Sie lösen. Wie machen Sie das?
Das war 83. Ging es eigentlich darum, deren ganzes Erscheinungsbild neu zu machen. Das war ja noch der Beamtenbetrieb, also es war ein Ministerium, zu dem wir nach Bonn fahren mussten. Das ging dort darum, eigentlich deren Drucksachen und sowas neu zu gestalten. Das war sehr amtlich, alles sehr bürokratisch, ganz viele Linien, ganz viel Kästchen, also die berühmten, unbeliebten Formulare. Eigentlich wollten sie nur den Schriftzug über Ministerium und sowas neu haben. Und wir haben zuerst gesagt, Leute, was die Öffentlichkeit von euch wahrnimmt, ist nicht das Ministerium und die großen Dokumente, sondern das, was wir jeden Tag. Damals ging man noch in die Post, gab es ja noch richtig diese Paketzettel, diese Eulendinger. Also wenn man irgendwie Geld haben wollte von jemandem, da musste man 26 Formulare ausfüllen. Die waren alle gräuslich. Also haben wir gesagt, machen wir erstmal die Formulare neu, denn das ist euer, heute würde man sagen, Interface zum gewöhnlichen Publikum. Und damit macht ihr euch auch unbeliebt. Die kann man nämlich nicht lesen. Einmal wegen der Sprache. Also wir haben zum Beispiel das Wort Quittung versucht einzuführen. Es gab einen Beleg für den Bezug von Postwertzeichen.
Postwertzeichen ist
das. Postwertzeichen, ja. Das hieß nicht Briefmarken, das hieß ein Postwertzeichen. Und das Wort Quittung gab es nicht. Es gibt irgendeinen handelsrechtlichen Grund, warum Quittung was anderes ist als ein Beleg. Wir haben das aber geschafft, die Sprache. Da steht wirklich seitdem drauf Quittung. Und da kann man dann reinschreiben, Briefmarken oder sonst was. Und diese Kämpfe mit dem Ministerium auszuführen, das war eigentlich die eigentliche Arbeit. Ein Nebenprodukt war, dass die Telefonbücher, die es damals noch gab, natürlich auch sehr dick waren, sehr viel Papier brauchten und auch schlecht lesbar waren. Da habe ich gesagt, Leute, wir machen euch eine neue Schrift, die fürs Telefonbuch und für die Formulare taugt, die bei gleichem oder weniger Platzbedarf, also die bestehenden Schriften, lesbarer sind und Einheitlichkeit schaffen. Die hatten halt, jede Druckerei hat irgendeine Schrift genommen. Wenn sie in Regensburg waren, war das Formular anders als in Bonn oder in Duisburg. Und das war schon mal die erste Aufgabe. Ich habe dann diese Schrift entworfen. Und wir haben sogar davon dann damals noch im Fotosatz Datenträger gemacht, haben die auch ein bisschen gesetzt. Es gibt ein paar Formulare aus der Zeit, die auch umgesetzt wurden. Zum Beispiel den Antrag für Kabelfernsehen. Wir haben das auch Auftrag genannt übrigens, nicht Antrag. Es ist nämlich kein Antrag, es ist keine Gnade, sondern es ist ein Auftrag. Bitte legt mir einen Kabelanschluss. Diese Sprachkämpfe waren das Wichtigste. Und dann war das der Post aber irgendwie mit der neuen Schrift so ungeheuer, weil die immer noch im Kopf hatten, dass jetzt jemand diese Schrift in Blei gießen muss und dann in einem großen Lastwagen nach Oberammergau fahren muss, nach Flensburg. Und dann sagten die, das geht doch nicht. Ich bin damals, Ende 84, habe ich den ersten Macintosh gehabt. Zwar bei der Line & Type GmbH in Frankfurt. Die haben die ersten Lizenzen da für die ersten Schriften gemacht, Helvetica und so weiter, Ende 84. Und ich habe mir den genommen, das war ja so eine kleine Kiste mit dem Griff oben, bin damit nach Bonn gefahren und habe gesagt, hier Leute, so wird in Zukunft Schrift ausgeliefert, auf so einer Floppy, die ich in der Brusttasche hatte, das war im Sommer, im Spätsommer. Da haben die mich angeguckt, als wenn ich vom Mars wäre. Da haben gesagt, der Spiekermann, das ist natürlich völlig durchgenannt. Der war immer schon komisch, aber jetzt Schrift auf, das geht ja gar nicht. Die wiegt doch Tonnen. Die haben es technisch nicht verstanden. Es waren so nette alte Herren, auch mit Baskemütze, also eher so Künstler, die diesen Ausschuss da bildeten. Und naja, da ist diese Schrift nie realisiert worden.
Sie haben aber ein ganz wichtiges Stichwort gesagt. Also Ihre Aufgabe war auch, die Lesbarkeit zu verbessern. Wie funktioniert das, wenn man eine neue Schrift entwirft, um die Lesbarkeit zu verbessern? Ich meine, das ist ja nicht einfach damit getan, dass sie ein bisschen, ich sag das mal ganz dilettantisch, dünner wird.
Nee,
dass es luftiger wird.
Der Gestaltungsspielraum sind vielleicht 5%, weil ein A ist ein A und ein M ist ein M und ein P ist ein P. Da kann man ja nicht beliebig rummachen. Ich kann nicht sagen, das gefällt mir nicht, dass das P rund ist, machst du es dreieckig, da ist kein P mehr. Also die Eitelkeit muss man vergessen, dass man da meint, man kann sich da groß verausgaben. Es gibt auch solche Schriften, aber wir reden jetzt von einer Schrift, wo keiner merkt, dass sie anders ist. Sie wirkt nur besser. Meine Mutter hätte gesagt, das ist schlecht gedruckt. Ich habe gesagt, nee Mama, das ist schlecht gesetzt. Die sagen auch, das ist schlecht gedruckt, das kann ich nicht lesen und mag ich nicht lesen. Gibt ja auch andere Parameter, aber die Aufgabe ist eben da, das gibt also diese Mischung aus Platzbedarf, also breitere Buchstaben sind im Allgemeinen besser lesbar, weil es ist einfach mehr Raum. Auch im, also wir lesen ja das Weiß, wir lesen ja das Schwarz nicht. Unser Auge kann ja kein Schwarz sehen, wir können ja nur Weiß sehen, wir können ja kein Unlicht sehen. Das Schwarz denken wir uns, wir sehen nur Licht. Also lesen wir eigentlich das Weiß und interpolieren das Schwarz dazu, genau genommen, also rein physikalisch. Also muss ich den Weißraum gestalten. Wenn ich einen breiten Buchstaben habe, habe ich mehr Möglichkeiten, diesen Raum zu gestalten. Es ist eine Mischung aus, es muss fließen, also es muss eine Bewegung von Buchstabe zu Buchstabe gehen, wie beim Schreiben.
Eine Verbindung auch zwischen den
Buchstaben. Aber nicht zu viel, eine gedachte, denn wir lesen ja keine Einzelbuchstaben, wir lesen, wenn wir unsere eigenen Sprache lesen und Wörter, die uns vertraut sind, also bei ihrem Nachnamen mit dem CK muss ich vielleicht gucken zweimal, weil es eigentlich, sie brechen ja die Regel bei ihrem Nachnamen, ne? Nach LMNN, CK, nach LMNR, das merke ich, ja, steht die TZ und die CK, habe ich mal gelernt. Sonst lesen wir so, deswegen lesen wir auch über Fehler hinweg, das wäre ja noch schöner, wenn wir jedes Mal anhalten, das ist eine Berufskrankheit vielleicht bei uns. Also muss ich in diesem Raum, den wir kennen, muss ich mich bewegen, habe gewisse physische Parameter, zum Beispiel damals bei den Drucken von Telefonbüchern, gewisse Strichstärken darf ich nicht unterschreiten, dann wird es zu dünn, dann liest es nicht mehr. Zwischen den Buchstaben muss ich genügend Platz lassen, dass das Wort beim Telefonbuch ist ja eine Nummer wichtig und ein Name wichtiger als der gewöhnlichen Sprache, muss aber Platz sparen, weil es geht um sehr viel Papier, was man da verholzt. Und also muss ich vielleicht die Charaktere eines Buchstabens vielleicht etwas überbetonen. Das E zum Beispiel nach rechts offen ist, damit dieses, der Raum fließen kann, dass das O wirklich in der Mitte ein schönes Loch hat und so ein Kontrast zwischen außen und innen ist. Denn ich, wie gesagt, ich lese ja weiß. Also das O von der Meta, die ich damals gemacht habe, ist außen oval, ganz normales Oval und innen drin etwas kantig. Also es hat so Ecken, so hochgezogene Schultern. Und diesen Kontrast zwischen den beiden Formen, zwischen den beiden Weißraum, den außen und innen, den nehme ich eigentlich nur wahr. Den lese ich unbewusst. Und deswegen ist diese Aufgabe auch ein wenig analytisch. Ich habe also erstmal zum Beispiel 20 Schriften mir genau angeguckt, auch gemessen. Wie dick ist ein I? Wie dick ist ein H? Wenn Sie sagen, normal, was ist denn normal? Was ist fett? Also sozusagen der BMI-Index, den es bei Menschen gibt, der ist, glaube ich, bei unter über 25 ist man fett. Den gibt es da auch. Aber ich wusste nicht, es hat mir nie einer angeguckt vorher. Was ist denn eine normale Schrift? Was ist eine fette Schrift? Ja, gab es keine Wissenschaft zu. Heute gibt es das.
Jetzt haben wir ausgehend von der Meta gesprochen, über das Entwickeln, über das Erfinden, das Finden von Schriften. Was macht jetzt diese Meta? Mit der sind die ja berühmt geworden. Die ist auch ausgestellt in New York, im MoMA. Was macht diese so besonders? War Ihnen schon von vornherein klar, oh, das ist wirklich ein Wurf? Das ist echt
Nein,
gut
überhaupt
gelungen?
Nicht. Ich hab ein Problem gelöst. Und das, die vorige Schrift war eine der vielen Helvetica-Varianten, die auch jeder kennt, die man so unbewusst wahrnimmt, die einfach so aussieht wie eine normale Schrift. Die ist weder gut noch schlecht, die ist halt so wie so ein grauer Pullover oder wie ein paar Turnschuhe. Die Meta hat eben diesen bewussten Kontrast zwischen Innen- und Außenräumen. Sie hat etwas, da wo zum Beispiel Striche zusammenkommen, sagen wir, sie nehmen das M, das fängt links an, dann geht rechts diese erste Kurve raus. Und dieser Raum zwischen dem Anstrich und der Kurve, wenn der zukleckst, dann weiß man nicht mehr, ob es nicht vielleicht ein H ist oder ein N oder sowas. Den habe ich geöffnet, einfach in den einen Balken nach links gebogen, um eine größere Öffnung zu kriegen. Und den Anstrich beim M etwas schräg gestellt, damit er etwas in der Reihe der Buchstaben etwas mehr auffällt, dass da ein neuer Buchstabe anfängt. Wenn Sie Doppel-M haben, könnte auch wie vier Ns aussehen. Also diese Einzelheiten, jedes Buchstaben ist etwas herausgekitzelt, aber kurz vorm peinlich werden aufhören. Also wenn man das zu sehr macht, dann kriegt man eine tolle, schicke Schrift, über die die Designer reden, die man aber nicht unbedingt jeden Tag und schon nicht in der Menge von einem Postformular lesen möchte. Also es ist mir anscheinend gelungen, dadurch etwas Wissenschaftliches herangehen, wie unser Auge liest, wie wir Rhythmus empfinden, eine Schrift zu schaffen, die damals neu war. Das war also Anfang der 90er Jahre, sagten viele, das ist, hat auch mit mir vielleicht was zu tun, das war sozusagen eine anti-autoritäre Schrift. Helvetica ist so fest und gegliedert und das stimmt alles, ist aber auch alles unglaublich lang, weil es ist eher eine Uniform. Ein Gartenzaun. Und ich habe da so meine Sponti-Haltung reingebracht, offensichtlich. Das war damals wirklich so eine echte Diskussion sogar. Das mag auch stimmen, denn meine Handschrift ist ja schon drin.
Erik Spiekermann, Zeit wieder für eine Musik. Sie haben eine Musik mitgebracht aus den USA, Chicago, die Band Chicago. Sie haben in den USA gelebt. Haben Sie die Band dort auch unmittelbar kennengelernt? Oder wie kommen Sie jetzt dazu, genau dieses Stück auszuwählen? Hat das was mit Ihrem Lebensgefühl damals auch zu tun?
Ja, es hat zwei Gründe. Also erstmal habe ich eine Weile auch selber noch Musik gemacht und auch teilweise in einer recht großen Band, wo auch dann Bläser dabei waren. Ich habe mir mal ein bisschen Hintergrundgitarre geklimpert. Und dieses Stück, was mir daran imponiert, diese unglaubliche technische Perfektion, ist ein tolles Rockstück, wo man auch zu tanzen kann. Aber wenn zwischendurch die Bläser einsetzt, ich muss es, wenn ich zu Hause höre, immer ganz laut drehen, weil es ist unfassbar, wie scharf diese Leute akzeptieren. Das sind also, weiß nicht, 3 Saxophone und 2 Trompeten und 2 Posaunen, ganz, ganz viele Bläser, dass die spielen, als wenn es abgeschnitten wäre. Dann kommt erschwerend dazu, dass meine zweite Frau, habe ich 1992 in Chicago kennengelernt. Also irgendwie Chicago auch so ein Doppelwort.
Jetzt vom zweiten Album Chicago 2 oder Chicago 2, der Titel 25. Warum gerade der?
Angeblich hat jemand gefragt, what time is it? Es gibt noch ein anderes Stück darauf. Er sagt, 25 or 6 to 4.
H2 Kultur Doppelkopf heute am Tisch mit dem Typografen Erik Spiekermann. Gastgeber ist Eckhard Röhlke. Wir sind ja jeden Tag von morgens bis abends von Schriften umgeben. Wenn Sie ins Studio kommen, hierher, auf dem Weg hierher, auf dem Weg zurück, gibt es auch so Situationen, wo Sie sich über schlechte Schriften ärgern? Ich meine, Sie gucken ja Schriften auch professionell an, ich ja nicht.
Naja, Sie sind davon genauso beeinflusst wie ich, weil es beeinflusst ja wie Musik. Der Klang beeinflusst ja nicht genauso wie der Ton. Also der Ton ist das, was wir lesen, der Inhalt. Sie sind Journalist und ich stelle Inhalte für andere Leute dar. Also wenn zu mir jemand kommt, der ein Buch geschrieben hat, dann gestalte ich ihm das Buch so oder den Text so, dass er optimal rüberkommt. Und zwar nicht nur lesbar ist physisch, sondern eben auch die Emotionen mitnimmt. Denn erstmal ist ein Text ja ein Bild. Eine Manuskriptseite hat ein anderes Bild als eine Zeitungsseite, als eine Rezeptbeilage. Also erstmal haben wir schon dieses sozusagen Makrobild. Aha, das ist eine Buchseite. Aha, das ist eine Zeitungsseite und da ist natürlich die FAZ anders als ihr Bild. Das fühlen wir, bevor wir irgendein Wort gelesen haben. In diesem Bereich zwischen emotional und faktisch, in dem arbeite ich. Ich muss also dieses Emotionale rüberbringen als Gestalter. Das muss eben so aussehen, dass ich es gerne weiter anfassen, lesen möchte. Darüber hinaus ist aber das Alphanumerische, also der Inhalt, der muss eben 1:1 wiedergegeben werden. Wie ob beim Telefonbuch oder beim Roman.
Aber nochmal zurück zu meiner Frage. Gibt es da so Situationen, wo Sie sich wirklich ärgern, wo Sie sagen,
natürlich.
Verdammt, das ist aber schlecht gemacht, das könnte man viel, viel besser machen?
Wenn eben genau eine von diesen beiden Parametern nicht stimmt oder beide nicht. Wenn die falsche Schrift am falschen Ort ist oder wenn eine Gelegenheit ausgelassen ist, eine Sache etwas emotionaler darzustellen, wenn eben eine emotional schöne Sache, von mir aus der Titel für so ein Musikstück, wenn da irgendwie so schnöde jemand aus so einer Microsoft-Systemschrift oben links die erste nimmt, Areal, und nicht drüber nachdenkt. Oder zum Beispiel wie hier, was jetzt in der U-Bahn in Berlin schon ein paar Mal passiert. Es gibt ja eine Hausschrift der BVG, es gibt diese historischen Schriften. Und dann kommt jemand zum Beispiel am Mehringdamm und macht aus viel Geld eine Metallschrift hinten in den renovierten Bahnhof und die aus Areal. Also einer Microsoft-Systemschrift. Oder hier am ehemaligen Führerbunker, also Mohrenstraße, das war ja früher Reichskanzlei, da ist die Schrift an der Wand aus Messing, aus Verdane, auch eine Microsoft-Systemschrift, weil die entweder zu dumm oder zu faul sind, ich weiß nicht was, oder falsche Daten liefern. Das kann doch entweder im historischen Kontext bleiben, wie früher, wollte man vielleicht diese Fraktur nicht mehr haben, wie immer am Potsdamer Platz, mag sein, aber dann nimmt man die richtige Schrift, die eigentlich alles hat, was die BVG ja von sich gibt. Das ist ja eine Schrift, die wir für sie damals entworfen haben. Beides nicht, und sowas kann mich unglaublich ärgern, wenn ein Riesenbudget vorhanden ist und die Leute sind zu dumm oder zu faul oder beides. Das ärgert mich jeden Tag. Ich mag da gar nicht hingucken.
Sie haben das Kürzel BVG genannt, Berliner Verkehrsbetriebe. Wir führen dieses Gespräch, Herr Spiekermann, hier in Berlin. Sie haben für die BVG nicht nur die Schrift entworfen, Sie haben auch den Netzplan entworfen, gemalt und Sie haben die Farbe Gelb eingeführt. Also Sie haben das gesamte Erscheinungsbild der BVG hier in Berlin geprägt. Wie kam es zu diesem Auftrag? Was war das für eine Herausforderung?
Also erstmal muss man sagen, dass ich alles diese Aufgaben, von denen wir jetzt reden, nicht alleine mache. Also Schrift, da male ich schon ein bisschen alleine rum am Anfang, aber alles andere ist immer Teamwork. Auch an diesem Netzplan haben zwei Frauen außer mir gezeichnet. Also BVG war so, ich bin ja nun schon lange Berliner, seit 1964, war zwischendurch 10 Jahre in England, aber war dann Anfang der 80er wieder hier. Und es hat mich immer unheimlich geärgert, wie wir Fahrgäste, die wir ja Geld dafür bezahlen, behandelt wurden. Also da waren Schilder, waren die Buchstaben runtergefallen, alles war irgendwie versifft. Dieser ganze U-Bahn-Fahrerei, das ich nun eine Weile lang jeden Tag gemacht habe, und was auch jeder fast jeden Tag macht, war ästhetisch unerfreulich. Also man ist da schnell wieder raus. Es roch schlecht und es sah schlecht aus und die Beleuchtung war miserabel. Man konnte sich nicht zurechtfinden, weil es gibt Generationen von geflickten Schildern. Das war alles unglaublich unliebsam. Und ich habe dann irgendwann mal über drei Ecken mehrere Aufträge in dieser Richtung gehabt und habe dann Leute von der BVG kennengelernt. Und die sagten dann, ja, was wollen sie eigentlich? Wenn wir abends oder morgens um 2 Uhr zumachen, ist keiner mehr übrig. Also finden alle den Weg. Also mit so einem Argument, da kann man ja schon fast gar nichts gegen sagen. Also, auf was wollen sie eigentlich so? Und genau wie ich mal gesagt
klappt
habe.
Klappt doch,
ja eben. Also, solange es keine Toten gibt und alle abends wieder weg sind, muss es doch funktionieren. Das ist natürlich eine ziemlich banale Aussage. Wir haben wirklich 1987 sind wir hingegangen mit meinem Büro damals, Metadesign, und haben, weiß ich, wochenlang ein Leitsystem entworfen. Mit einem Beispiel von einem Bahnhof, einer Strecke von da nach da, haben die Schilder entworfen, die Texte entworfen, die ganze Hierarchie dieser Beschilderung, also wenn man reingeht in die U-Bahn, wieder rausgeht und wo man hinkommt, wo es Ausgänge gibt, wo es touristische Hinweise gibt, alles durchgeschaltet in einem Buch für teures Geld mit, weiß nicht, 60 Seiten gedruckt und spiralgebunden und dahin gebracht. Und darauf haben die gesagt, ich soll sie gefälligst in Frieden lassen, das wissen sie selber alles viel besser und so gleich mit diesen Argumenten wieder und tschüss. Und hatte so ein unausgesprochenes Hausverbot. Ich war schon ein paar Mal da, hab denen auch mal ihre Dias gezeigt aus der Untergrundbahn, diesen versifften Bahn. Die haben gesagt, was fällt Ihnen eigentlich ein? Ich habe gesagt, Leute, das ist eure. Ich habe die Bilder gemacht, aber ist eure Gegenwart. Das hat sie nicht interessiert. Dann fiel die Mauer oder die Mauer wurde gefallen. Sie fiel ja nicht. Wie haben sie ja gefallen? Also die Kollegen im Osten haben sie ja niedergerissen. Und dann gab es eben zwei Verkehrsbetriebe, Osten und Westen, die zusammen dann dafür sorgen
mussten. Das war ihre Chance.
Dass sie ja. Und dann kamen zwei Herren von der BVG zu mir, so ganz leise ins Büro und haben so höflich gefragt, ob ich mir eventuell vielleicht, also mit 47 Konjunktiven, ausdenken könnte, doch wieder vielleicht für die BVG, weil die mussten dringend was Neues machen. Es gab kein Leitsystem. Auf den Ostberliner U-Bahn-Plänen war der Westen ein weißer Streifen. Wie der obere Nil bei Stanley Livingston. Das war unerforscht, weil die konnten ja nicht dahin. Bei uns war es umgekehrt, der Osten war auch nur so dünne Striche, weil wir konnten ja auch nicht hin. Also die beiden konnten zueinander nicht, wie die berühmten Königskinder. Also brauchte man dringend ein neues Informationssystem für die Fahrgäste. Ging nicht um Corporate Design, das war sogar im Gegenteil verboten, das Wort. Hatte nämlich der Westen kurz vorher viel Geld ausgegeben dafür, dass ihn irgendein Idiot gesagt hat, sie müssen alles weiß lackieren. Also eine ziemlich bescheuerte Maßnahme, die sie Gott sei Dank nicht ausgeführt haben, und nur zum Teil. Und dann kamen sie also an und haben gesagt, nun doch, und ich war eben der Einzel, weil ich damals schon ein Büro hatte, vielleicht mit 20 Leuten, die sowas machen konnte. Auch von der Kapazität. Wir hatten unsere Kenntnis bewiesen, wir hatten die Leute und wir hatten natürlich auch Lust. Also ich habe diese wunderbare Gelegenheit gehabt, dass ich die Stadt, in der ich wohne, wo ich mich gut auskenne, wo ich ohnehin schon scharf drauf war, wo ich gerne so komplizierte Systeme gestalte, das auch noch gegen Geld. Bei dieser historischen Gelegenheit, ich meine, das ist, sowas kommt einem im Leben nur einmal vor. Also da bin ich unglaublich beglückt. Haben es natürlich gerne gemacht und haben dann ganz schnell, das Erste, was wir gemacht haben, waren Buskarten für die Busfahrer, die dann plötzlich in Osten oder in Westen fahren mussten. Die dann vor sich hingelegt haben, einfach Stadtpläne. Und dann natürlich ging es weiter, dann gab es diesen großen U-Bahn-Plan, den haben wir dann im Laufe der Jahre umgezeichnet, ein paar Mal, der erste kam Ende 92 dann erst raus, also die Netzspinne, wie sie im Volksmund heißt, und haben da ziemlich weit durchgegriffen, den neue Farben gegeben, die Nummerierung durchgeführt, die wurden vorher mit den Endbahnhöfen benannt, wir haben diese Nummerierung durchgesetzt, dass sie eben U1, U2, U3 heißt, also sehr, sehr, sehr viel gemacht, sehr viel Neues gemacht, dass in den U-Bahnen die Streckenpläne hingen, gab es früher auch nicht und so weiter, bis vor allen Dingen darauf hin, dass wir das alles gelb gemacht haben. Vorher sagte die Bild-Zeitung immer, der große Gelbe, die Doppeldeckerbusse, die waren aber beige. Und ich hatte irgendwann gesagt,
so,
Leute...
Mit Verlaub, so ein Rentner-beige.
Ich habe in der Beamten-beige, Beamtengelb habe ich es genannt. Das, ja, beige, die kommen aus der Fabrik so. Das ist sozusagen keine Farbe. Innen drin, die Haltestangen waren braun, weil die kommen aus der Fabrik so. Ich habe gesagt, Leute, und die U-Bahn im Westen waren so orange-gelb, im Osten waren zitronengelb. Die Straßenbahnen im Osten waren oben so cremeweiß und unten so orange-braun. Und es war alles,
so
alles
ein Pipi Langstrumpf, Kunterbund.
Es war alles durcheinander. Und die haben das aber immer gelb genannt, im Volksmund angeblich. Ich habe gesagt, Leute, wenn das ein großer Gelber ist, dann fallen mir die Haare ins Gesicht. Also, was man hier nicht sehen kann, ich habe keine Haare. Also, da hat damals der Chef, der mir auch ganz gewogen war, ein Westfaler, der relativ neu war, gesagt, Mensch, Spiekermann, da haben Sie ja recht, sind ja nicht gelb. Also haben wir sie gelb gemacht. Also, seitdem sind alle Straßenbahnen, Busse, U-Bahn gelb. Also die Hausfarbe der BVG ist eigentlich weiß und gelb ist die Signalfarbe.
Stichwort London, Sie haben dort gelebt, Sie haben dort auch gelehrt am College of Printing. Welche Bedeutung hat diese Stadt innerhalb Ihrer Biografie? War das ein ganz wesentlicher Bestandteil?
Ja, allemal. Ich war ja schon ganz früh, ich war schon mal vorher schon mal ein Jahr da, 66, und habe da die großen Ferien etwas bis Weihnachten nach hinten verlängert. Also habe Schule geschwänzt eine ganze Weile. Ich hatte vorher immer schon sehr irgendwie so ein anglophiles Verhältnis, dadurch, dass eine Freundin meiner Mutter aus dem Krieg ist nach England ausgewandert, hat einen englischen Soldaten geheiratet. Da war ich so als 14, 15 Jahre ein paar Mal, konnte dann besser Englisch als meine Englischlehrerin. Und dann habe dann auch die Folkmusik da kennengelernt. Ich hatte immer ein großes Interesse an der Musik, die Leute zu Hause spielen. Und in Deutschland ist es, seit den Nazis kann man das kaum noch. Die Nazis haben sie ja benutzt und dadurch ist sie bei uns diffamiert. Und deutsche Volkslieder finden nur noch im Musikantenstadel statt und zu Hause singen wir sicherlich nicht mehr. Aber in anderen Ländern, in Griechenland, Jugoslawien oder in Skandinavien, singen die Leute noch ihre alten Lieder. Ganz normal, also auch zu Hause. Ohne, dass es irgendwie reglementiert ist oder dass sie sich dafür extra anziehen müssen. Und das gibt es bei uns. Das habe ich aber in England wieder. Da gab es gerade das Folk-Revival der 60er Jahre. Das war auch eine Weile aus der Mode, das fing dann wieder an und wurde auch dann auch über Amerika politisch. Da kamen dann so Leute wie Bob Dylan, der aus dieser Bewegung mehr oder weniger kommt, der als Folksänger angefangen hat, als Balladensänger. Und das habe ich in England kennengelernt, deswegen war ich gerne da. Wir haben damals dann mit meiner englischen Frau dann ein paar Jahre da gewohnt und mein Sohn ist in Berlin geboren, aber in England groß geworden. Ich habe also eine halb englische Familie und bin heute noch sehr anglo. Viel und anglophon. Mein Sohn hat ein Haus in London, ich bin alle paar Wochen da, habe da eine kleine Wohnung. Und habe auch sehr viel in London gearbeitet. Unter anderem ein Fußgängerleitsystem gemacht mit meinem Büro dort. Und kenne mich wahnsinnig gut aus. Und es macht mir Spaß, dass ich so, wie neulich mit meiner jetzt amerikanischen Frau, da so rummarschiere und sie durch Seitenstraßen irgendwo hinführe. Und sie war völlig von Socken, dass ich genau wusste, wo wir waren. Das macht mir auch Spaß.
Wenn man sich in London verläuft, dann weiß man immer, wenn man die Themse wieder sieht, hat man so einen Orientierungspunkt auch. Stichwort Themse. Sie zögern?
Nein, das ist gut, dass Sie so ein tolles Stichwort finden. Gut gemacht.
Stichwort Themse, Stichwort Ihr Sohn. Sie haben eine Musik mitgebracht, die heißt The Dirty River Thames. Und es singt Pando. Wer ist das?
Das ist mein Sohn, der Dylan mit Vorname heißt. Also wie Bob Dylan, obwohl er nach dem nicht benannt ist. Dylan hat irgendwie, als er mit 17 von zu Hause weg ist, veröffentlichen seine Platten über einen spanischen Verlag. Und die werden auch downgeloadet, glaube ich, heißt es inzwischen. Er sagt immer, ja, der hat wieder 2000 Downloads, aber kein Mensch bezahlt.
In the shade so cool and pleasant of the eucalyptus tree, I'm reminded what a shame it is that we never could agree. Yes, you turned your cold, cold shoulder when I tried to make amends. And I found no consolation in the Dirty River Thames.
The Dirty River Thames mit dem Sänger Pando. H2 Kultur Doppelkopf heute am Tisch mit dem Typografen Erik Spiekermann. Gastgeber ist Eckhard Rölke. Herr Spiekermann, das war Ihr Sohn, den wir da gehört haben. Und er hatte eine kleine Band dabei?
Nee, der spielt seine Instrumente alle mal selber. Also er ist kein großer Schlagzeuger, aber er kann alle Instrumente spielen. Außer Blasinstrumente. Da muss er sich Leute holen. Und das macht er zu Hause, wie man das heute macht, am Küchentisch. Da war er übrigens gerade aus Hawaii zurückgekommen, war sehr beeinflusst von hawaiianischer Musik. Deswegen auch dieser Bezug auf Honolulu und dieser etwas Südsee-Rhythmus.
Ich will jetzt noch ein musikalisches Stichwort aufgreifen, das aber mit Musik überhaupt nichts zu tun hat. Zitat, ich hatte es vorhin schon angekündigt, dass wir darüber sprechen. Zyklisches Jodeln ist in Bayern versuchsweise erlaubt. Österreich und Südtirol zeigen auch Interesse an der Therapie. Diesen Satz findet man, wenn man auf eine Website geht oder zu einer Firma gelangt, die Sie gegründet haben. Was ist das für ein Satz? Was ist das für eine Firma?
Ich weiß nicht, auf welche jetzt, wahrscheinlich sind das die Testworte. Es gibt nämlich eine Firma Fonshop. Es gibt so Sätze, in denen man möglichst alle Buchstaben verwenden soll. Deswegen zyklisches Jodeln, da hat man Z und ein Y, beide im Deutschen nicht so häufig. Es gibt noch andere, Eva schlenzt im Zug nach Schleißheim. Also es gibt so merkwürdige Sätze. Der bekannteste ist der englische, a quick brown fox jumps over a lazy dog. Da sind also bei, glaube ich, 32 Buchstaben alle 26 Buchstaben oder 25 des Alphabetes. Also da kann man als Schriftentwerfer prüfen, ob die Schrift funktioniert.
Auch Österreich, das große Ö, Südtirol, eben, das kleine Ö.
Möglichst alle Buchstaben drin und muss aber nicht so wahnsinnig viel Text. Also jeder kann das ja mit 6 Seiten machen. Also man nennt das auch Pangrams, also Sätze, in denen alle Buchstaben vorkommen, die aber trotzdem ein wenig Sinn ergeben. Das sind so typische Geschichten.
Ich glaube, in der Druckersprache ist das Blindtext, nennt man das, oder?
Ja, das ist eben etwas mehr als Blindtext. Also man kann es ja besser behalten, wenn es einen Sinn gibt, auch wenn es so ein merkwürdiger Sinn ist wie da. Wenn das nur ein Testwort wäre, es gibt ja Lateinische, also Lorem Ipsum. Erstmal ist es in jeder Sprache anders. Also ein deutsches Wort sieht anders aus als ein englisches Wort. Wir haben zum Beispiel mehr Großbuchstaben. Wir haben längere Wörter, also eine Seite auf Deutsch sieht anders aus als eine Seite auf Französisch oder Englisch oder Italienisch. Da braucht man solche Testwörter, um zu gucken, ob dieser Entwurf, den ich gerade gemacht habe, schnell funktioniert.
Fontshop, diese Firma haben Sie zusammen mit Ihrer Frau gegründet und einem Kollegen noch zusammen. Das ist eine Firma, die wirklich in eine Marktlücke vorgestoßen ist. Da haben Sie wirklich massiv Spuren hinterlassen. Mit welcher Idee haben Sie diese Firma gegründet?
Ja, da bin ich wohl Unternehmer geworden. Ich hatte ja vorher schon mein Designbüro gegründet, 79, und bin dann Ende der 80er einige Mal in die Staaten geflogen natürlich, und habe für Apple und Adobe, also diese Firmen in dieser Szene, gearbeitet. Also ich hatte eben immer mit Schrift zu tun. Und damals gab es gerade, da war der Macintosh eben frisch, da gab es das berühmte neue Phänomen des Desktop-Publishing. Also das heißt, damals hieß es noch, jede Hausfrau, darf man heute nicht mehr sagen, Gott sei Dank, konnte dann am Schreibtisch zu Hause, am Küchentisch sozusagen, Dokumente gestalten und drucken sogar. Das war ja recht neu. Und man hatte plötzlich Schriften zu Hause, wo man vorher in die Druckerei gehen musste. Und diese Schriften gab es damals noch auf Disketten. Und ich habe den dann ein paar Jahre lang immer aus Amerika mitgebracht, geschmuggelt sozusagen. Und die Kollegen sagten, kannst du mir nicht die und die Schrift mitbringen, die brauche ich für meine Gestaltung. Und dann habe ich gesagt, ich bin ja ein Idiot, die kostet immer $120 das Stück. Und habe die mitgebracht, dann meistens noch verschenkt oder habe sie auch oft geschenkt gekriegt von Adobe, die Hersteller damals waren. Und dann habe ich mir gedacht, das ist ja völlig idiotisch, da ist ja ein Geschäft dabei. Das war dann so 89. Und habe dann, weil ich in der Szene alle kannte, die ganzen Schrifthersteller, also die Monotypes und Linotypes und Adobes und Apples und so weiter, habe gesagt, Leute, ich will ja so ein Versand machen, könnt ihr mir nicht was zur Verfügung stellen? Da haben die mir alle von jedem Schrifttyp, die es damals gab, es waren ungefähr 800, jeweils zwei Disketten geliehen, also sozusagen auf Probe, einmal für den Mac, einmal für den PC, und die haben wir im Keller unseres Büros in der Mottstraße, haben eine Eisentür eingebaut und da das Lager gemacht und dann in den üblichen Medien, so Page und so weiter, Anzeigen geschaltet, ganz schmal, und gesagt, ab morgen könnt ihr diese Disketten bei uns in Berlin bestellen, und am übernächsten Tag klingelten die Telefone und wir hatten ein Geschäft. Das war ein Nebending, wir hatten niemand eingestellt, das hat meine Frau nebenher gemacht. Die Leute bei mir, bei Metadesign im Designbüro, haben das Telefon beantwortet, bis es nach einem halben Jahr dann so groß geworden ist, dass wir Leute einstellen mussten, umziehen mussten und so weiter. Also das war noch ein Versandgeschäft. Heute ist das Download. Damals haben wir physisch Disketten in einen Karton gepackt und irgendwo hingeschickt. Aber es war neu, denn mit Schriften ist es so, wahrscheinlich wie mit vielen anderen, wie mit Software generell. Wenn, dann braucht man sie sofort. Am besten am selben Nachmittag. Und mit dem Postding ging es damals auch so. Wir haben es mittags eingepackt und morgens war es in Regensburg oder sonst wo.
Herr Spiekermann, Sie haben ganz am Anfang unserer Sendung berichtet, wie Sie als Jugendlicher schon so Druckereien kennengelernt haben, das Arbeiten in der Druckerei. Sie sind immer noch umgeben von Druckmaschinen. Was veranlasst Sie in diesem digitalen Zeitalter noch auf die schöne Druckmaschine zurückzugreifen?
Es gibt eine generelle Tendenz, wie man das erwarten konnte. Seit 10 Jahren gibt es die Smartphones. Also seit 10 Jahren gucken wir von morgens bis abends auf den Bildschirm. Also wir Profis immer schon. Ich mache seit 30 Jahren eigentlich Bildschirmarbeit. Ja, seit 85, seit ich meinen ersten Mac habe. Also eigentlich mein fast ganzes Berufsleben. Und inzwischen sehen Sie ja die Smartphone-Zombies über die Straße laufen. Ich könnte jeden Tag 3 umfahren mit dem Fahrrad, weil die Leute einfach, gerade wenn sie über die Ampel gehen, auf ihr Telefon gucken müssen. Das kann man ja auch nicht eine Weile mal liegen lassen. Also wir sind so fasziniert, aber auch überfüttert mit diesen kleinen Bildschirmen, dass es auch in vielen Berufen schon wieder die Tendenz gibt, mal wieder zum Analogen zu kommen. Also Vinyl, Schallplatten werden um die Uhr produziert. Die neue Presse hier, die es in Berlin gibt, arbeiten 24 Stunden, 7 Tage die Woche. Man kauft wieder Schallplatten, die Zahlen gehen hoch. Man kauft wieder Bücher, und zwar gebundene Bücher, keine Paperbacks. E-Books bleiben oder gehen sogar runter in einigen Ländern. Also irgendwo ist die erste Welle wohl vorbei. Nichts gegen Digitalisierung in der Industrie und so weiter, aber das am Bildschirm die Gegenwart abbilden, ist ein wenig im Abklingen. Also es gibt Gegenbewegungen. Und gerade die jungen Leute, die das eher für ihr Leben lang machen, also die Programmierer, die bei mir im Büro, wo ich ja noch ab und zu mal bin, arbeiten, die haben es auch schon ein bisschen satt. Die merken, dass sie sich dann nur noch auf Glas gucken den ganzen Tag und dass die Welt draußen ja immer noch, wir sind ja immer noch Atome, wir sind ja keine Bits. Wir essen und gehen aufs Klo und sind aus Materie gemacht und wir fassen Materie an, und auch Essen wird noch lange nicht digitalisiert werden. Nie, wie wir wissen. Also diese Tendenz gibt es sowieso. Ich habe ja aber auch so eine Vergangenheit. Ich hatte ja in den 60er Jahren schon eine Druckerei, weil ich damals das Zeug gesammelt habe, was alle weggeschmissen haben. Und das ist mir damals 77, nachdem ich es nach London mitgenommen habe, abgebrannt. Die Geschichte müssen wir nicht groß erzählen. Also ich wollte mich eigentlich als Drucker für die Künstler etablieren. Das Zeug ist abgebrannt. Wieder ein Fingerzeig des Schicksals, wie damals, wo ich mir den kleinen Finger in Norwegen abgeschnitten habe, war das Ende meiner Cellistenkarriere, Gott sei Dank. Ich wäre ein miserabler Cellist geworden, da bin ich ziemlich sicher. Und auch kein besonders guter Gitarrist. Also es gab immer so Sachen, wo irgendein Schicksal sagt, okay Junge, Schluss, hör auf. Oder wie mit den Disketten aus aus Amerika, das war halt Fonshop. Oder die BVG war auch so ein Ding, wo irgendjemand sagt, jetzt kannst du Berlin gestalten und kriegst noch Geld dafür. Das war mit der Druckerei. Und irgendwann habe ich dann, als ich in den Ruhestand ging, vor 4, 5 Jahren, gesagt, okay Leute, ich besorge mir wieder ein paar alte Druckmaschinen. Die wurden überall schon wieder weggeschmissen, wie schon mal in den 60er Jahren. Und habe dann halt mir einen Raum gesucht, wo ich Druckmaschinen, alte Schriften sammle. Inzwischen machen wir auch neue Schriften. Also ich lasse mit digitalen Mitteln analoge Schriften aus Holz und aus Blei und aus sonst was schneiden, was auch völlig bescheuert ist. Und die Leute haben großen Spaß dran. Gerade die Digitaldesigner, wenn die zu uns kommen und einen Workshop machen, dann wollen die nicht wieder nach Hause gehen, weil sie merken plötzlich, mein Gott, hier muss ich was anfassen, hier baue ich was.
Hier riecht es auch, hier riecht es nach Buchstabe.
Hier hat man abends dreckige Fingernägel und ist müde. Also auf eine andere Art müde, als wenn man ganz auf den Bildschirm guckt. Das hat eine Faszination, ob das lange hält, weiß ich nicht. Wir haben ja auch angefangen, Bücher wieder im Buch zu drucken, also für mit der digitalen Vorstufe, also was wir jetzt Post-Digital Printing nennen. Denn die Vorteile des Computers wollen wir uns nicht nehmen lassen, wir sind keine Bilderstürmer. Aber die Vorteile des handgedruckten Buches sind auch nicht von der Hand zu weisen.
Wir wollen zum Schluss, Herr Spiekermann, noch eine Musik hören. Eine andere Musik, als die, die wir bisher gehört haben, und zwar Ludwig van Beethoven. Das mag jetzt überraschen, nachdem wir Pando gehört haben, nachdem wir diese Musik aus dem ehemaligen Jugoslawien gehört haben, nachdem wir Chicago gehört haben. Warum jetzt plötzlich am Schluss die Pastorale von Beethoven, der erste Satz?
Erstens mal bin ich ja hier zur Schule gegangen auf einem musischen Gymnasium. Also mir hat man sozusagen die klassische Musik jede Woche eingetrichtert. Wir mussten ja in die Oper gehen und dann Klassenarbeiten darüber schreiben. Also eine Weile war ich es wirklich leid. Ich konnte keine klassische Musik mehr hören, weil es Pflicht war die ganze Zeit. Ich kann es gut analysieren, merke aber, dass gerade bei dieser Programmmusik, die ja Beethoven macht, also wo ein Gefühl erzeugt werden soll über die Musik, es gibt ja eine Geschichte dazu, Leute treffen sich am Bach und machen Picknick, so diese romantische Sache des frühen 19. Jahrhunderts. Und dabei gibt es aber ein Lied, was man mitsingen kann. Also das finde ich auch wieder so eine geniale Geschichte. Es ist unglaublich emotional, wenn man nichts darüber weiß. Also meine Frau, die keine Ahnung hat von klassischer Musik, ist ergriffen. Und wenn ich ihr die Geschichte erzähle, was Beethoven damit illustriert, die Sätze heißen ja auch so, dann kommt das Gewitter auf und dann nach dem Gewitter findet man sich wieder, wenn es geklärt ist. Dann hat man die zweite Phase, man hat die emotionale Antwort, es ist einfach schöne Musik, man kann sie sogar mitsingen, das Thema zumindest. Und dann, wenn man darüber weiß, warum es so ist und was Beethoven sich da gedacht hat, dann hat man dieses zweite Erlebnis, das Rationale. Und das gefällt mir an vieler klassischer Musik so, dass es beides ist. Eine emotionale Geschichte, die Musik einfach zum, wie es bei Bach hieße, zum höheren Ruhme Gottes, aber auch für unsere Emotionen und für unseren Verstand, beides gleichzeitig.
H2 Kultur, heute mit dem Typografen Erik Spiekermann. Wir hören jetzt den Anfang aus der 6. Sinfonie von Ludwig van Beethoven mit Sir Simon Rattle und den Wiener Philharmonikern. Herr Spiekermann, Dankeschön.
Bitte gerne.